Der Fluch ist besiegt, der BVB kann doch noch gegen Bayern und vor allem in München gewinnen. Gerade die nicht nominierten Nationalspieler, allen voran die Innenverteidiger, schicken ein Bewerbungsschreiben an Bundestrainer Julian Nagelsmann. Außerdem, der Mislintat-Deal ist auf der Zielgeraden. Und dann war da ja auch noch ein dicker Regelverstoß von BVB-Boss Hans-Joachim Watzke. Ab in eine neue Folge, die Dortmund-Woche.
Hallo zusammen zu einer neuen Ausgabe der Dortmund-Woche und diesmal, das kann ich schon vorwegnehmen, haben wir recht erfreuliche Dinge zu besprechen, logischerweise. Und es war schon ein klein wenig, um mal im zeitlichen Bild zu bleiben, ja, eine fußballerische Wiederauferstehung, die der BVB da feiern konnte in München. Knapp 10 Jahre lang gelang es den Schwarz-Gelben nicht mehr in München in der Allianz Arena in einem Bundesligaspiel zu gewinnen. Also man muss sich mal vorstellen, es kommen mittlerweile ganz junge Menschen in ein Alter, wo sie einfach denken, es sei so ein in Stein gemeißeltes Gesetz, dass Borussia Dortmund dort in schöner Regelmäßigkeit den Schwanz einzieht und die Punkte abliefern muss. Diesmal haben sie endlich mal mitbekommen, dass es auch anders gehen kann. Also, und das ist sicherlich das beherrschende Thema, was wir heute zu besprechen haben. Und ich sage es gleich vorab nochmal, wir zeichnen auf am Ostermontag. Also das Osterfest liegt sozusagen in den letzten Zügen. Deshalb die Frage an Manni Sedelbauer. Hallo Manni erstmal. Wie hast du denn... Unabhängig von diesem, ich denke auch für dich erfreulichem Erlebnis da am Samstag in der Allianz Arena, das Osterfest verbringen können.
Ja, erstmal frohe Ostern an euch auch da draußen und natürlich auch an dich, lieber Olli. Osterfest, ich habe es ja in der letzten Woche tatsächlich auch schon gesagt, dass das Timing dieses Topspiels, wenn man das so nennen will, jetzt mittlerweile vielleicht wieder, weil Dortmund endlich mal wieder gewinnen konnte und sozusagen mehr als nur auf Augenhöhe war mit den Bayern. Vielleicht wird es ja jetzt dann wieder auch für die nächsten Jahre mal ein Topspiel, das auch den Namen verdient hat. Diese Terminierung war für mich natürlich perfekt, dass dieses Spiel in München war. Weil meine Familie hier wohnt und auch enge Freunde und von daher war für mich das sozusagen optimal am Freitag. Olli, ich weiß nicht, ob man das überhaupt bei euch so nennt oder ob euch das überhaupt ein Begriff ist. Steckerlfisch? Stockfisch? Sagt euch das was?
Ja, ich weiß nicht, ob es jetzt allen unseren Zuhörern was sagt, also speziell denen, die jetzt aus dem Kerngebiet von Borussia Dortmund und aus dem Ruhrpott stammen, dem einen oder anderen könnte das vielleicht kein Begriff sein. Ich kenne es tatsächlich, dachte ursprünglich, dass es eine österreichische Spezialität ist. Ich habe das in Tirol mal gegessen.
Okay.
Ich glaube, das war ein Saibling oder eine Bachforelle, die wurde auf so einen, die kam an einen Stock und wird dann gegrillt.
Ja,
ist sehr lecker.
Das ist korrekt. Also bei uns sozusagen in der Heimat heißt das eben Steckerlfisch, also sozusagen das bayerische Wort für Stock und Fisch. Und das wird dann sozusagen auf einem Holzkohlegrill gegrillt. Bei uns ist es übrigens eine Makrele, also ein Salzwasserfisch, den mein Papa immer vorzüglich grillt. Und den gab es dann mit meinen Schwestern zusammen und mit den Nichten. Also war ordentlich was los am Freitag. Da muss man sich dann gleich mal, ich als Onkel, sich immer danach erstmal so ein Stück weit erholen, wenn da 4 Kids rumspringen. Samstag ging es dann mit einem ganz entspannten Frühstück in den Tag und dann war ich, wie gesagt, in der Allianz Arena. Also alles super und gestern war ich dann nochmal bei einem Osterfrühstück. Also volles Programm. Wie war's denn bei dir, Olli?
Nicht schlecht, ja. Ein Osterfrühstück habe ich in der Tat auch hinter mich gebracht, mit meiner Mutter zusammen, Onkel und Tanten, Verwandten, Leuten, die ich lange nicht mehr gesehen habe. Und ich habe dann tatsächlich auch am Ostersonntag ein Osterfeuer besucht, ein traditionelles Osterfeuer. Und an dieser Stelle, das muss ich jetzt einfach mal machen, einen kleinen Gruß muss ich mal loswerden. Ein Osterfeuer in Langenheide von der Freiwilligen Feuerwehr Langenheide. Langenheide liegt in der Nähe von Werther und Werther gehört zum Kreis Gütersloh, ist eine Vorstadt von Bielefeld. Also ich bin sozusagen back to the roots gegangen an diesem Osterfest, zurück in meine alte Heimat. Und tatsächlich, lieber Manni, habe ich dann, nachdem ich mir das Osterfeuer angeschaut angeschaut habe und anschließend dann noch ein Bier getrunken habe, bin ich auf einen unserer treuen Hörer gestoßen von der Feuerwehr Langenheide, der die Dortmund-Woche regelmäßig hört.
Sehr
und
gut.
Er hat mir gesagt, das hat mich sehr gefreut, sie hätte ihm gut gefallen und er hat mir sogar ein Bier ausgegeben.
Das ist ja also großartig.
Manchmal können wir Leute tatsächlich irgendwie froh und zufrieden machen und das freut uns dann
ja,
auch.
Und du warst dann im Endeffekt auch froh und zufrieden, wie ich dich kenne, als du dein Bier bekommen hast sozusagen. Das war ja.
Das sowieso, ja. Und dann habe ich natürlich gesagt, und dann kommt jetzt noch das Allerschönste am Osterfest, du sprichst auch noch mit Manni Sedelbauer und du sprichst über den Sieg des BVB in München.
Ja, das hast du schön gesagt, ja.
Ja, aber Manni, sag mal ganz ehrlich, um mal auf dieses Spiel zu kommen. Es ist ja im Vorfeld tatsächlich auch wieder so gewesen, dass diese ganzen Statistiken rausgekramt worden sind, diese Reihe von Pleiten, Pech und Pannen, die Borussia Dortmund gerade in diesem sogenannten deutschen Klassiker da widerfahren ist in den vergangenen Jahren. Und wenn man dann gesehen hat, wie die Mannschaft sich verkauft hat. Ich meine, man muss logischerweise das auch immer noch erwähnen, dass man es da momentan sicherlich nicht mit den stärksten Bayern aller Zeiten zu tun hatte. Aber trotzdem, wenn man gesehen hat, mit welcher Disziplin, mit welcher, ja, sagen wir mal, konsequenten Grundordnung, was das Defensivverhalten, die Mannschaft, diese Aufgabe angegangen ist, das war schon gut. Keine Frage. Würdest du auch unterschreiben, das, was viele Spieler gesagt haben, unter anderem ja auch Mats Hummels, es war ein Statement-Sieg?
Ja, doch. Also ich fand es schon sehr, sehr ordentlich. Ich glaube, ein Wort, was du angesprochen hast, ist da sehr entscheidend. Disziplin. Also ich fand es auch wirklich ganz, ganz stark, ohne dass man diese leichten Fehler hatte, ohne dass man nervös wurde. In bestimmten Spielsituationen hat man einfach das Spiel von vorne bis hinten einfach angenommen. Man hat sich reingeworfen und ja, dann durchaus ja auch spielerisch ganz gute Akzente setzen können und war unterm Strich ja auch über diese 90 Minuten die bessere Mannschaft. Und das gegen einen FC Bayern, der vielleicht jetzt nicht in der besten Verfassung ist, da gebe ich dir recht, Olli, trotzdem gegen einen deutschen Rekordmeister, gerade in München, da ist es ja doch für den BVB in den letzten Jahren, du hast die Statistiken auch angesprochen, immer sehr, sehr unangenehm gewesen. Von daher, finde ich, kann man schon sagen, so die Art und Weise, wie sie sich verkauft haben, war durchaus ein Statement. Also da würde ich tatsächlich auch so mitgehen. Siehst du es denn anders?
Nein. Also ich sehe das auch so, wenn man allein auch mal die Ernsthaftigkeit und den Aufwand, den Borussia Dortmund da betrieben hat, zugrunde legt. Wenn man sich mehrere Statistiken auch anschaut, unter anderem was die Laufleistung angeht, 122,55 Kilometer gegenüber 116, den die Bayern gelaufen sind, das spricht schon mal Bände. Und was mir insbesondere imponiert hat, ist, dass ich tatsächlich diesmal das Gefühl hatte, die Sinne sind bei allen Spielern so geschärft, dass auch tatsächlich ein Rädchen ins andere gegriffen hat. Sprich, wenn es eine Phase gab, wo der FC Bayern dann mal ein bisschen mehr Dominanz aufgebaut hat, im Ballbesitz gekommen sind und der BVB relativ tief verteidigt hatte, dann haben alle Spieler mitgemacht, auch die Mittelfeldspieler sind die Räume zugelaufen, da wurde niemand alleine gelassen, wenn auf dem Flügel versuchte, sich gegnerischer Spieler durchzusetzen, dann wurden die häufig gedoppelt, dann hat man Druck auf den Flankengeber ausgeübt, gute Übersicht in der Innenverteidigung gehabt. Das ist ja vielleicht, die Defensive ist ja vielleicht der Grundstock für diesen Erfolg gewesen. Und das war halt in den vergangenen Jahren, wie gesagt, knapp ein Jahrzehnt, dass der BVB da nichts mehr hat reißen können, total anders. Wenn man sich allein die Ergebnisse aus dieser Zeit anschaut, da waren also heftige Schlappen dabei, eine 0-4, eine 0-5, 0-6 sogar. Ich glaube, dann gab es anschließend sogar noch ein 1-4, ein 1-5. Mhm. Also das waren deutliche, das waren peinliche Niederlagen. Und diesmal hat man sich dort richtig, richtig gut verkauft. Und insofern, ja, ein guter Sieg, ganz, ganz wichtig, auch von der Psychologie her, weil logischerweise jetzt ja diese schweren Wochen kommen mit starken Gegnern, wo man tatsächlich auch liefern muss. Und da kann es nicht schaden, wenn man sozusagen so einen Booster bekommt, was ja. das Selbstbewusstsein angeht. Und das, denke ich mal, das kann dieser Erfolg für den BVB tatsächlich sein.
Absolut. Olli, du hast die Laufleistung angesprochen, die ja schon sehr beeindruckend war. Und ich fand, das hat man auch in fast jeder Phase des Spiels gesehen, dass der BVB es einfach so ein Ticken mehr auch wollte, ein Ticken entschlossener war, ein bisschen mehr Einsatz gezeigt hat. Und ich finde, das spiegelt sich dann in so einer Statistik auch absolut wieder. Wir hatten ja jetzt kurz eine Bundesliga-Pause. Wir haben gelernt, das heißt Bundesliga-Pause und nicht Länderspielpause. in der Trainingsplatz in Dortmund ja relativ voll war. Und wir haben uns ja schon alt, ist das gut, kann das Vorteile haben. Und ich fand, gerade was so diese Frische angeht, kann man ja daran schon sagen, da ist scheinbar schon auch etwas Positives passiert. Und lasst uns mal zusammen reinhören. Ich habe Nico Schlotterbeck nach dem Spiel noch interviewen können, was der dazu gesagt hat. Ob diese Pause von der Bundesliga jetzt vielleicht sogar ein Vorteil war, den viele Spieler des FC Bayern eben nicht hatten.
Trainingswochen, die sind immer so gut, wie man am Wochenende spielt. Und natürlich kann man jetzt sagen, die letzten zwei Wochen haben uns gut getan. Wir konnten sehr viel Frische tanken. Wir hatten auch teilweise 3,5 Tage Pause. Der eine ist weggeflogen, der andere ist in die Heimat gegangen. Deswegen war das natürlich was Schönes. Wenn du jetzt gewonnen hast, sagt jeder, du hast gute zwei Trainingswochen, ist
ja
klar.
Ja, also ich glaube schon, dass er da recht hat, der Nico Schlotterbeck. Denn man darf ja nicht vergessen, die englischen Wochen hatten ja schon begonnen. Also man hat ja auch beispielsweise dieses Champions League Achtelfinale gegen Eindhoven hinter sich bringen können. Und dadurch, dass man jetzt teilweise durch wieder ein oder andere BVB-Nationalspieler sicherlich sagen wird, widrige Umstände, nämlich bedingt dadurch, dass viele halt nicht speziell zur deutschen Nationalmannschaft eingeladen worden sind. Dadurch hatte man natürlich jetzt die Gelegenheit, tatsächlich auch nochmal intensiv und konzentriert zu arbeiten. Und wenn man in den vergangenen Tagen, also während dieser Bundesliga-Pause, dann tatsächlich mal kurz vorbeigeschaut hat in Brakel, dann hat man festgestellt, das war halt ganz anders als in vergleichsweisen Situationen in der Vergangenheit. Edin Terzic hatte auch relativ viele Feldspieler zur Verfügung, er konnte was einstudieren, er konnte auch mit der Intensität im Training mal variieren. Oftmals ist es auch so, dass durch das ständige Wiederholen von bestimmten Übungen, vom Simulieren bestimmter Spielsituationen auch so eine Verstetigung dann kommt. Sprich, man muss bestimmte Abläufe immer wieder trainieren, man muss sie immer wieder nachempfinden, um dann tatsächlich sie auch im Spiel wie selbstverständlich abrufen zu können. Und ich glaube schon, dass wenn man sieht, mit welcher auch taktischen Disziplin der BVB in München da zu Werke gegangen ist, wie wenig Räume er den Bayern gegeben hat, wie wenig beispielsweise auch jemand wie Harry Kane tatsächlich in Abschlusssituationen gekommen ist, dann hängt das A mit der Qualität der einzelnen Spieler von Borussia Dortmund zusammen, speziell auch den beiden Innenverteidigern, über die wollen wir ja gleich nochmal speziell über Mats Hummels logischerweise ein bisschen ausführlicher reden, dann hängt das natürlich damit zusammen, aber dann hängt das glaube ich auch mit sowas wie, einerseits Frische zusammen, geistiger Frische und andererseits auch der Tatsache, dass man sich sehr, sehr gut auf diesen Gegner, auf den FC Bayern vorbereitet hat, oder?
Ja, das sehe ich schon auch so. Ich glaube, man hat tatsächlich aus den letzten Jahren vielleicht so auch ein Stück weit gelernt oder auch aus diesem 0-4 aus der Hinrunde. Man hat ja gegen die Bayern immer verschiedene Sachen ausprobiert. Mal hat man dann versucht, mit der Defensivtaktik einen Punkt mit oder vielleicht sogar einen Dreier. Dann hat man wieder Hurra-Fußball nach vorne probiert. Ja, und in den letzten Jahren ist es einfach nicht gut aufgegangen, das kann man glaube ich so sagen und vielleicht war das jetzt auch einfach der richtige Zeitpunkt, die Bayern sind nicht hundertprozentig auf der Höhe, aber, und das muss man ja auch den Dortmunder zugestehen, der BVB ja auch nicht hundertprozentig, die sind ja auch nicht auch in der Blütezeit ihres Schaffens. Nein. Und wenn du dann drei Punkte aus München mitnimmst, ist das schon sehr, sehr ordentlich. Du hast Harry Kane angesprochen. Ich glaube, die Bayern hätten noch länger weiterspielen können. Die hätten kein Tor mehr erzielt. Ich lege mich da einfach mal fest. Und auch hinten wieder mit Alex Meyer, der das wieder hervorragend gemacht hat.
Ja.
Zumal er aber auch jetzt auch gerade im ersten Durchgang, ich glaube, da war er weitestgehend beschäftigungslos, wenn ich mich nicht irre. Und in der zweiten Halbzeit musste er dann, glaube ich, auch nur zweimal eingreifen, wenn ich das richtig im Kopf hatte. Also der war auch gar nicht so hundertprozentig gefordert, was natürlich auch ja an dieser mannschaftlichen Geschlossenheit liegt, die der BVB da auf den ja, Platz abgeliefert hat. Olli, jetzt hatten wir gerade diese Länderspiele. Jetzt frage ich mich natürlich, was wäre denn, wenn dieses Spiel vor diesen Länderspielen gewesen wäre? Wären dann, meinst du, mehr Dortmunder im DFB-Kader gewesen?
Ach, du meinst, wenn diese Leistung stattgefunden hätte, bevor Julian Nagelsmann seinen Kader zusammengestellt hätte?
Ja, oder wenn vielleicht sogar das Bayern-Spiel vor 3 oder 4 Wochen gewesen wäre. Weil ich meine, ja, die Nationalspieler, die auf dem Platz standen beim BVB, die haben das ja alle grundsolide gemacht.
Absolut, also das muss man tatsächlich sagen. Also wir können uns ja, standen ja einige Kandidaten auf dem Platz, die sich Hoffnung gemacht hatten auf ein EM-Ticket und es teilweise sicherlich immer noch tun, dass sie sich Hoffnung machen, doch noch diese Heim-EM spielen zu können oder zumindest noch in den Kader zu rutschen. Wenn man beispielsweise sieht, wie Julian Brandt dort agiert hat, wie er dann auch Konter eingeleitet hat, wie er auch Balleroberungen verbuchen konnte und dann, und das ist ja ohnehin seine gute Stärke, diesen schnellen Pass dann spielte auf Madsen zum Beispiel. Also das ist richtig gut gewesen, fand ich. Nimmt man die beiden Innenverteidiger, nimmt man Nico Schlotterbeck mit einer fehlerlosen Partie und nimmt man dann vor allem Mats Hummels, der auch gleichzeitig ja eine sehr große Übersicht bewiesen hat, der sehr unheimlich präsent gewesen ist, dem man auch, glaube ich, anmerkte, dass das für ihn ein ganz, ganz besonderes Spiel gewesen ist. Ist ja sowas wie der Mr. Klassiker, glaube ich, kein anderer Spieler, hat ja jetzt Michael Zorc überholt, ja,
korrekt,
hat so häufig diesen sogenannten deutschen Klassiker gespielt. Also ja, die waren sicherlich auch, ich denke mal, emotionalisiert in eigener Sache, diese Jungs. Also die wollten sicherlich ja auch diese Bühne, und das ist ja die größte Bühne, die die Bundesliga zu bieten hat, dazu nutzen, um nochmal aufzuzeigen, hey, Moment mal, Bundestrainer, überlegst dir vielleicht nochmal, wenn du noch eine Vakanz hast auf der einen oder anderen Position oder glaubst, eine zu haben, ich bin auch noch da. Insofern glaube ich, dass das tatsächlich da auch ein klein wenig reingespielt hat, so von der Psychologie her bei einigen Spielern. Ich glaube aber, dass gleichzeitig, und das ist wahrscheinlich die stärkere Motivation gewesen, dass diese stärkere Motivation gewesen ist, den Leuten nach diesen vielen, vielen Niederlagen in München endlich mal zu zeigen, hey, Moment, wir sind Borussia Dortmund und wir können es. Und das ist dann tatsächlich sowas wie ein Statement-Sieg, weil diese Mannschaft, glaube ich, auch dieses Statement an diesem Tag hat unter allen Umständen abgeben wollen. Und ich finde, das ist ihnen gut gelungen.
Ja, lustigerweise übrigens, ein Dortmunder Spieler stand vor 10 Jahren, als der BVB zuletzt in München gewonnen hat, ja auch schon auf dem Platz. Den hat es natürlich dann doppelt und dreifach gefreut, vor allem, weil er in diesen 10 Jahren doch auch eine Zeit in München hatte. Und Olli, damit würde ich sagen, dann lass uns zu unserem Spieler der Woche kommen.
Spieler der Woche.
Ja, hier kommt unser Spieler der Woche, angeteasert eben schon von Manni Sedelbauer. Und Manni hat es ja schon gesagt, da stand jemand auf dem Platz, der damals bei dem letzten Sieg des BVB im deutschen Klassiker in einem Bundesligaspiel in München auch schon auf dem Platz gestanden hat. Und dann hat er noch den entscheidenden Hinweis gegeben. Zwischenzeitlich hat er auch einige Male bei diesem Klassiker für den FC Bayern auf dem Platz gestanden. Also kann es sich logischerweise nicht um Marco Reus handeln, der auch bei diesen beiden Siegen vor und nach diesen 10 Jahren dabei gewesen ist, sondern logischerweise, es handelt sich um Mats Hummels, hatten es ja eben schon erwähnt, Mr. Klassiker, also er hat Michael Zorc überholt, kein anderer Spieler hat so häufig diesen deutschen Klassiker gespielt und ja, es ist eine Leistung gewesen, die wirklich über jeden Zweifel erhaben war, eine souveräne Vorstellung von A bis Z, sowohl was die Defensivarbeit angeht, was das Timing in Zweikämpfen angeht, was die Ausstrahlung angeht, was das Organisationstalent angeht. Er hat diese Abwehr in München geführt, Mats Hummels, und dafür hat er sich ja, ich glaube, Edin Terzic hat es gesagt, tatsächlich Note 1 verdient, überhaupt ja, keine Frage. Und ich glaube, wenn man so ein bisschen die Vita von Mats Hummels verfolgt hat, mittlerweile 35 Jahre, ist auch noch nicht so hundertprozentig klar, wie es mit ihm weitergeht, ob es überhaupt weitergeht im Sommer. Vertrag läuft ja wieder mal aus, dass ihm das schon sehr, sehr wichtig war, hier in diesem Spiel, was ja logischerweise er auch mit seiner Bayern-Vergangenheit, was logischerweise für ihn was ganz Besonderes gewesen ist, tatsächlich nochmal so eine Leistung abgerufen zu haben und dafür natürlich auch entsprechend gelobt zu werden. Also er wirkte lange, lange nicht mehr so zufrieden wie an diesem Kar-Samstag dann abends bei den Interviews bei den Kollegen von Sky beispielsweise.
Das stimmt. Was ich bei Hummels einfach so Wahnsinn finde, ist dieses Antizipieren. Also wir brauchen uns ja nicht drüber unterhalten, wie schnell Hummels noch ist. Ich glaube, das weiß jeder, dass er da einfach enorme Defizite hat und glaube ich in gegen keinen Bayern-Spieler ins ein Laufduell gewinnen würde. Aber diese Voraussicht, wo kommt der Ball hin, wie dreht sich der Gegenspieler, wann schließt er ab, wann muss ich mein Bein reinhalten, genau, um zu blocken, wann gehe ich vielleicht sogar runter, setz zur Grätsche an, also das macht er einfach mit seiner Erfahrung so Weltklasse. Und jetzt war es halt nicht nur irgendein Gegner, sondern es waren die Bayern, die nicht top waren, aber trotzdem wahnsinnig gute Einzelspieler haben, die, glaube ich, in jeder Sekunde auch ein Spiel dann zugunsten der Bayern entscheiden können. Von daher war das schon wirklich aller Bonheur, was Mats Hummels da, der Routine des von Borussia Dortmund da einfach hingelegt hat. Und ich fand ja Mats Hummels generell in dieser Saison, gehört er ja zu Spielern, die ja schon zu den besseren Dortmundern gehören. Ich habe auch die letzten Spiele immer mal wieder, wir vergeben ja von Sport1 beispielsweise nach manchen Spielen immer Noten, zum Beispiel Champions League ist das immer der Fall und bei ausgewählten Bundesligaspielen, so zum Beispiel auch am Wochenende. Und ich kann mich bislang in meiner Zeit als BVB-Reporter nicht erinnern, dass ich Hummels mal schlechter als eine 3 gegeben habe und auch am Wochenende hat er natürlich dann auch die glatte 1 bekommen. Und ich finde, er macht das einfach immer noch sensationell. Und ja, man weiß ja immer noch nicht, geht's weiter mit ihm über den Sommer hinaus. Sein Vertrag läuft am Saisonende aus. Aber ich glaube, mit der Form kann er dem BVB allemal noch weiterhelfen.
Ja, also er lässt das natürlich offen, sagt, es ist noch gar nichts entschieden in irgendeiner Richtung und er sagte ja auch, er würde nicht davon ausgehen, dass es da zu einer schnellen Entscheidung kommen wird, wahrscheinlich wohl erst nach Saisonende, so sagte er gegenüber Sky, und da dürfte er auch recht behalten, denn zum einen ist ja nicht so ganz klar, wie dann überhaupt beim BVB konkret die Verantwortlichkeiten verteilt sein werden, ja, und zum anderen ist natürlich auch die spannende Frage, ja, wie viel Bock, wie viel Lust verspürt Mats Hummels noch, brennt noch das Feuer, sagt ja, also Lust habe ich auf jeden Fall, aber er gab halt auch zu bedenken, man, es tut natürlich alles einfach nur weh nach den Spielen. Logischerweise, wenn du so viele Spiele auf dem Buckel hast in so einer langen Karriere. Ich glaube, man kann da auch immer noch nicht, da bin ich bei dir, zu 100% eine Prognose abgeben, wie es tatsächlich weitergeht. Ob man tatsächlich sagt, okay, wir hängen noch abermals ein Jahr hinten dran, oder ob man nicht tatsächlich auch, das könnte ja in die Gegenüberlegung von Seiten des Vereins sein, sagen, wir müssen endlich mal diesen Umbruch auch in der Hierarchie in der Mannschaft voranbringen. Und Mats ist nun mal eine dominante Persönlichkeit, die auch immer Einfluss nimmt, auch in der Kabine. Wenn wir dem jetzt noch mal ein Jahr geben, dann verzögern wir diesen Prozess noch ein bisschen weiter hinaus. Also ich bin da sehr gespannt, würde mich da mit einer Prognose derzeit noch nicht festlegen. Klar ist allerdings auch, es geht jetzt in den Saisonendspurt und eigentlich ist so mein Eindruck, die Zeit spielt jetzt wieder für Hummels, denn Manni, du hast recht, er hat in dieser Saison keine schlechten Leistungen gebracht, aber was so ein bisschen untergeht, es hat einen Bruch gegeben nach dem Jahreswechsel. Da war er im ersten Spiel war er verletzt, konnte er nicht spielen, ja, und danach saß er auf der Bank, ist dann teilweise nur kurz eingewechselt worden. Also tatsächlich ist es so gewesen, in der Bundesliga hat er von den Spielen in 2024 kein einziges Mal in der Startelf gestanden, bis dann dieses Frankfurt-Spiel vor zwei Wochen kam. Wie gesagt, Champions League Achtelfinale Eindhoven ausgeklammert, aber da musste ja Niki Süle beispielsweise auch passen. Also der war im Prinzip schon raus und ist jetzt wieder drin und nach der Leistung ist er erst recht wieder drin. Und wer ihn kennt, und ich kenne ihn jetzt doch einige Jahre, der weiß, so, der hat jetzt nochmal Blut geleckt und der wird seinen Stammplatz, denke mal, dass er jetzt auch erstmal gesetzt sein wird in der Innenverteidigung nach der Vorstellung, der wird seinen Stammplatz freiwillig nicht mehr hergeben in
dieser Saison. Als Dortmunder Fan kann man sich das ja auch nur wünschen, dass es so weitergeht. Und trotzdem müssen wir über eine Aktion sprechen von und mit Mats Hummels. Und zwar eine Aktion aus der 35. Minute. Und das wäre in meinen Augen wieder so ein bisschen typisch gewesen, weil wir erinnern uns zurück, Hinspiel in Eindhoven, Champions League, BVB gegen die PSV. Da war für mich Mats Hummels auch eigentlich der überragende Mann und hat dann einen sehr umstrittenen Elfmeter verursacht und dann geht dieses Spiel wegen Mats Hummels eben nur 1-1 aus und der BVB gewinnt eben dadurch nicht. Das hat mich so ein Stück weit auch am Wochenende daran denken lassen, denn Olli, Eric Dier köpft aus kürzester Distanz Richtung des BVB-Tores. Und dann kam diese artistische Meisterleistung. Ich glaube, das kann man nicht anders sagen. Ich habe dann kurz mal an Niki Süle gedacht, als er diesen Ball da mal gegen Mbappé geklärt hat, auch in der Champions League in der Vorrunde. Das war ja schon sehr, sehr stark. Aber Mats Hummels, wie hoch der da mit seinem Bein kam in dieser Szene, als er dann eben diesen Kopfball noch geklärt hat, so ein bisschen mit hauptsächlich mit Bein und so ein bisschen, wie Mats Hummels später ja auch zugegeben hat, mit einer kleinen Handberührung. Da würde ich mal ganz gern deine Einschätzung dazu hören, Olli, weil Thomas Tuchel sich auch nach diesem Spiel bei den Kollegen von Sky unfassbar echauffiert hat darüber. Er hat dann gesagt, ich würde einfach nur gerne wissen, ob er ihn mit der Hand berührt, weil der Grund, weshalb kein Elfmeter gegeben wurde, war, dass er ihn nicht mit der Hand gespielt hat. Das wurde zu uns so kommuniziert und das müsste man überprüfen. Das hat Tuchel gesagt und der war wirklich gar nicht mehr einzubekommen. Der war dann bei uns auch noch nach 3-4 anderen Interviews noch bei uns und hatte gefühlt immer noch Schaum vor dem Mund, also der war richtig sauer. Und bevor ich jetzt meinen Senf dazu abgebe, Olli, was sagst du, hätte man da Elfmeter geben können?
Also das Einzige, was mich so ein bisschen vielleicht verstehen lassen würde, diese Reaktion von Thomas Tuchel, ist diese mehr als bescheidene Gesamtsituation, die er derzeit beim FC Bayern erlebt. Also ich kann es nicht nachvollziehen. Ich kann jetzt nicht nachvollziehen, was er da sagt. Denn erstmal muss man deutlich sagen, dieses sogenannte gefährliche Spiel, das war kein gefährliches Spiel. Das war eine Rettungsaktion. Tatsächlich, Hummels wirft da alles rein. Er geht auch ein gewisses Risiko ein. Wenn das Bein jetzt noch höher gewesen wäre, dann wäre es ein gefährliches Spiel gewesen. Aber so wirklich nicht. Also das war kein gefährliches Spiel. Naja, und was das Handspiel angeht, Hummels schießt sich selbst an. Und wenn der Ball jetzt auch gar nicht vom Fuß von Hummels gekommen wäre, dann hätte Osmas wohl auch nicht auf Strafstoß gestoßen. Also ganz ehrlich, ich verstehe es nicht. Für mich ist das kein Handelfmeter und ich kann es auch gar nicht verstehen, dass darüber diskutiert wird.
Ja, ich sehe das auch eigentlich genauso wie du, zumal der Ball, der wurde auch von dieser, wenn es denn überhaupt eine Hand, ein Berührungchen war, kann man das sagen, ist das die Verniedlichung? Wie auch immer, ich glaube, ihr wisst, was ich meine, hat der Ball seine Flugkurve ja gar nicht geändert. Ja, also, ja. Ob der da jetzt noch minimal dran war oder nicht, also ich bin da ganz bei dir. Ich kann es nicht verstehen. Ich kann Tuchel natürlich verstehen, der einfach grundsätzlich, glaube ich, sauer war über diese Leistung, aber mehr auch nicht. Wir können mal zusammen reinhören, was Nico Schlotterbeck nach dem Spiel zu dieser Situation gesagt hat.
Nee, aber ich stand halt 2 Meter daneben. Ich glaube, er kratzt den gut aus dem Winkel raus. War eine unfassbare Aktion von ihm. Ich glaube, das wird auf jeden Jahresrückblick sein. Und das kann er sich heute Abend einrahmen und gut schlafen gehen.
Kannst du ihn mit dem Bein oder mit der Hand ein bisschen raus?
Ich glaube, erst mit dem Bein, dann mit der Hand. Und dann ist, so wie wir es mitbekommen haben, von der Regel kein Handspiel. Natürlich brauchst du immer Quäntchen Glück in München. Das hatten wir heute, auch mit dem Abseits, glaube ich, am Schluss. Ich dachte, das wäre ja keins, dann war es eins. Ist Fußball, ist ein Fehlerspiel. Wir haben heute weniger Fehler gemacht als München. Und deswegen
feiert schon, genießt es. Vielen Dank.
Ja, wir hörten Nico Schlotterbeck. Und ich glaube, ich weiß nicht, Manni, wie dir es gegangen ist. Ich kann eigentlich alles unterstreichen, was er da gesagt hat, denn tatsächlich dieses Spiel ist was Besonderes, das ist ein Statement-Sieg, das hat ein Ausrufezeichen gesetzt, auch wenn das natürlich jetzt für den BVB, wie es vielleicht in dem einen oder anderen der vergangenen Jahre gewesen wäre, jetzt nicht nochmal irgendwie eine Tür eröffnet Richtung deutscher Meisterschaft, die ist schon seit Ewigkeiten zu, aber sie hat sie natürlich auch endgültig für den FC Bayern geschlossen, diese Statement-Leistung von Borussia Dortmund. Ich glaube, bei 13 Punkten Rückstand der Bayern auf Leverkusen. Ich bin Samstag übrigens in Leverkusen gewesen, das war schon beeindruckend, mit welcher Mentalität dann diese Mannschaft von Xabi Alonso das zum Schluss noch eingefahren hat. Das ist allerdings ein kleiner Wermutstropfen. Das ist halt der Unterschied zwischen Leverkusen dieses Jahr, einer Mannschaft, die entschlossen die Schwäche des FC Bayern ausnutzt, und dem BVB in der vergangenen Saison. Es ist großartig, was Bayer 04 unter Xabi Alonso da in dieser Spielzeit abliefert, in schöner Regelmäßigkeit. Also zurückzukommen auf den Erfolg des BVB, das ist ein ganz wichtiges Ding gewesen, weil es natürlich auch im Hinblick auf die kommenden Wochen, es wird eng bleiben. Es wird noch eine ganze Weile eng bleiben, vielleicht sogar bis zum letzten Spieltag, was diese Champions League Qualifikation angeht, weil das natürlich einen Schub geben kann für schwere Aufgaben, die da warten. Und man hat die Kritiker dann natürlich auch von Dortmunder Seite aus Lügen gestraft, weil man gesagt hat, ja Moment mal, ihr habt immer gesagt, die Gegner, gegen die man vorher gewonnen hat in der Fußball-Bundesliga oder gegen die man vorher gepunktet hat, es hat ja sogar auch eine Niederlage und mal einen Ausrutscher in Form eines Unentschieden ins Heidenheim gegeben, die musste man auch gewinnen, die man gewonnen hat. Und die man nicht gewonnen hat, hätte man auch gewinnen müssen. Und wenn die schwereren Gegner kommen, dann wird das nicht ausreichen. Die Leistung, die der BVB in den vergangenen Wochen häufig gezeigt hat, die hätte sehr wahrscheinlich auch nicht ausgereicht, um in München zu gewinnen. Aber man hat sich gesteigert. Und das, finde ich, Manni, macht Mut im Hinblick auf die kommenden Wochen.
Absolut, die waren auf dem Punkt da. Und ich finde, bei so einem Spiel oder nach so einem Sieg, nach dem ersten Sieg, du hast es angesprochen, seit 10 Jahren in München, ich glaube, dann kann man sich auch mal im Stadion eine kleine Zigarette anzünden, oder?
Ja. Fragst du einen, der sich schon öfter mal eine Zigarette im Stadion angezündet hat?
Auch in der Allianz Arena?
Ja, das, also ich glaube, habe ich auch schon mal gemacht, ja. Ich stehe zu meinem Laster, ist leider so. Ich komme natürlich auch noch aus einer Zeit, und derjenige, über den wir gleich sprechen werden, der kommt auch aus einer anderen Zeit noch. Hans-Joachim Watzke, von ihm ist natürlich die Rede, ihr könnt es euch denken. und ich auch. Wir haben es natürlich erlebt, dass in Stadien also nicht ansatzweise daran gedacht worden wäre, ein Rauchverbot
ich
zu verhängen.
Ich wusste auch gar nicht, dass
über
es das gibt.
Über viele Jahrzehnte wurde da gequarzt, sei es in der Kurve, sei es auf der Haupttribüne, sei es sonst wo. Ja, mittlerweile, glaube ich, gibt es in den allermeisten Stadien ein generelles Rauchverbot. Das legen die Vereine ja selber fest. Also sie sind ja sozusagen Veranstalter und können dieses Rauchverbot verhängen. Das ist teilweise auch zum Beispiel beim 1. FC Köln durch ein Votum auf der Mitgliederversammlung so festgelegt worden. Es gibt noch einige Stadien, in denen tatsächlich immer noch geraucht werden kann. Schalke beispielsweise, dort gibt es kein Rauchverbot. Das soll angeblich daran hängen, weil Rudi Assauer, Gott hab ihn selig, gesagt hat, das wird hier niemals kommen. Und jetzt wagt keiner sozusagen, dieses Rauchverbot dazu verhängen. Aber die Luft für uns Raucher wird halt dünner. Und ja, Hans-Joachim Watzke ist sozusagen erwischt worden bei einem Regelverstoß. Manni, als Nichtraucher, was sagst du dazu?
Also ich wusste ehrlich gesagt gar nicht, dass es Rauchverbote im Stadion gibt, weil immer wenn ich da privat war, kann ich mich erinnern, dass um mich herum immer geraucht wurde. Also jetzt auf der Medientribüne, auf der Pressetribüne muss ich tatsächlich genauer überlegen, aber sonst hat das für mich sogar ein Stück weit sogar dazugehört, dass neben mir einer eine dicke Zigarre oder was auch immer geraucht hat. Also ich war selbst überrascht davon, wenn ihr euch da draußen jetzt wundert, worüber wir überhaupt sprechen. Es geht natürlich darum, Hans-Joachim Watzke hat sich in der Allianz Arena eine Zigarette angezündet, wurde dabei erwischt. Naja, und dann gab es so einen kleinen Aufschrei, dass er eben gegen Regeln verstoßen hätte. Aber ich glaube, da war auch nicht der Einzige und ich als Nichtraucher, ich kann eigentlich nur sagen, so solange man draußen ist, stört mich das überhaupt nicht und gerade beim Fußball auch nicht, aber ja, es gibt Regeln, an die muss man sich halten und ich glaube, in der Allianz Arena ist es ja tatsächlich so, man darf dann sozusagen oben, wo, also das ist auch so ein ganz normal Stadion, wo im Innenraum sozusagen die Bier-, Bratwurststände und so weiter sind und dann, wenn man nach unten geht, beziehungsweise näher zum Spielfeld dann kommen ja erst die Sitzplätze und Stehplätze und da darf man eben nicht. Ein bisschen weiter außen im Innenraum, zum Beispiel bei diesen Bierständen darf man und in einzelnen Logen scheinbar auch. Aber ich glaube, in der Kurve ist noch nie jemand zu einem Fan hingegangen und hat gesagt, mach mal bitte deine Zigarette aus.
Sagen wir mal so, das wäre Aufwand, also der Aufwand, den man betreiben müsste, um sozusagen das Rauchverbot jetzt zum Beispiel auf der Südtribüne durchzusetzen.
Das würde ich gerne sehen.
Der Aufwand, der würde in keinem Verhältnis dann tatsächlich stehen. Also, aber es ist ganz kurios, zum Beispiel in britischen Stadien gibt es das schon länger. In vielen britischen Stadien darf schon lange bevor das sich so Zug um Zug dann auch in Deutschland durchgesetzt hat, durfte da schon nicht mehr geraucht werden. Ich kann mich noch sehr gut erinnern an das Europa-League-Spiel von Borussia Dortmund im Ibrox Park zu Glasgow gegen die Glasgow Rangers. Da herrschte natürlich auch totales Rauchverbot. Und in der Halbzeitpause habe ich doch so ein bisschen Schmacht verspürt und habe gedacht, so jetzt guckst du mal, ob es hier irgendwo vielleicht eine Gelegenheit gibt, wo du mal eine Zigarette rauchen könntest. Ich habe aber nichts gefunden und dann habe ich gedacht, ja gut, kann man nichts machen. Musste dann aber trotzdem nochmal austreten in der Halbzeitpause, bin dann auf die Toilette gegangen und bin fast nicht reingekommen, weil da standen wirklich gestandene, teilweise Ultras, teilweise Rangers, Hooligans, wie früher wir auf dem Schulhof in der letzten Ecke gedrängt, damit der Lehrer uns nicht sieht und haben da heimlich ihre Zigaretten geraucht. Also
großartig.
Wie gesagt, das treibt schon auch ein paar Stilblüten, dieses Rauchverbot.
Aber da darf man ja auch keinen Alkohol trinken, oder? In England, wie ist das genau? In manchen
Ich weiß gar nicht, ob es ein generelles Verbot in England gibt. Da bin ich jetzt auch überfragt.
Okay,
aber
okay.
Ich glaube, in sehr, sehr vielen Stadien oder in den meisten Stadien ist das mittlerweile so. Das hatte man damals eingeführt, als es schon, das ist sehr lange her, in den 80er Jahren große Probleme mit Hooligans und mit Ausschreitungen gegeben hat, um sozusagen die Gewaltbereitschaft unter den Anhängern zu verringern. Hat man das da dann durchgesetzt? Das ist in Deutschland ein bisschen schwieriger. Hinzu kommt noch, dass also es viele Vereine gibt, wo gerade auch die Brauereien beispielsweise als Sponsoren vertreten sind. Mhm. Ich glaube, die würden das nicht so prickelnd finden.
Ja.
Ne? Wenn in Dortmund kein Bier verkauft werden würde im Signal Iduna Park.
Ja. Darf man im Signal Iduna Park rauchen?
Ich glaube ja.
Ja. Also
ich sag, weil ich tue es, aber lass uns das Thema wechseln, Manni.
Ja, lass uns das Thema wechseln. Wir haben wahrscheinlich auch viele Nichtraucher, von daher, die interessiert das überhaupt nicht. Olli, bevor wir, also ich würde erstmal sagen, Watzke, die Zigarette sei ihm vergönnt in München gewesen, vor allem, weil er sich ja so ein Stück weit auf Abschiedstournee befindet. Bevor wir jetzt aber zu einer Personalie kommen, über die wir letzte Woche schon intensiv gesprochen haben, noch ganz kurz eine Einschätzung von dir zu Felix Metscher. Insofern fand ich das auch sehr vorzeigbar, ohne dass wir jetzt jede Personalie der Dortmunder gegen München durchgehen wollen. Aber der ist ja für den gelbgesperrten Marcel Sabitzer in die Startelf gerückt. Und zwar das erste Mal seit seiner Hüftverletzung aus dem November 2023, damals 1-2 gegen Stuttgart verloren. Und ich fand gerade auch so mit Emre Can, der sich auch so leicht auf einer Formkurve nach oben bewegt, war da schon für mich sehr, sehr vorzeigbar. Wie hast du ihn denn wahrgenommen oder wie nimmst du ihn allgemein war, so auch in seiner Präsenz, in seiner Art und Weise. Wie findest du Felix Metscher?
Also ich habe den wirklich sehr, sehr starken Eindruck, dass Felix Metscher in diesem Saisonfinish, gerade auch in diesen schweren Spielen, die da noch warten, Stuttgart, Leverkusen, Leipzig, zweimal Atletico Madrid, dass er da sehr, sehr wichtig werden kann für den BVB, denn er wird eigentlich besser und besser. Ich glaube, dass dieses Spiel in München tatsächlich ihn dann auch nochmal richtig weitergebracht hat. Er wirkte schon sehr präsent in vielen Situationen. Ein bisschen fehlt ihm noch so ein Tick, aber das was den Rhythmus angeht, das hängt damit zusammen, dass er halt jetzt doch längere Zeit raus war. Ich beispielsweise glaube, wenn er schon etwas mehr Rhythmus gehabt hätte, dann hätte er diesen Konter, den der BVB da gefahren hat, wo er von Julian Riasson freigespielt worden ist, dann hätte er das 2-0 gemacht schon. Und da glaube ich, das wird mit der Zeit auch noch kommen, denn es ist ja seine große Stärke, dass er also einerseits sowohl ein guter Balleroberer ist, sich in Zweikämpfen behaupten kann, dass er ein gewisses strategisches Geschick entwickelt und dass er gleichzeitig auch selbst torgefährlich werden kann. Also ein sehr, sehr wichtiger Spieler für den BVB, wenn er denn endlich mal über einen längeren Zeitraum verletzungsfrei bleibt und ich klopfe mal auf Holz, das wünsche ich ihm wirklich, denn er ist ja auch sowas wie der große Pechvogel in dieser Saison mit seinen Verletzungen, die ihn immer wieder zurückgeworfen hat.
Total, ich glaube, bislang konnte man irgendwie einen Matcher in dieser BVB-Saison noch gar nicht richtig bewerten, weil er einfach viel zu wenig Einsätze hatte. Sportdirektor Sebastian Kehl war ja vor kurzem erst noch im Doppelpass bei Sport 1 und da hat er ja auch schon gesagt, er hat ein riesiges Potenzial und da können wir uns noch eine Menge erwarten und da gab es dann gar nicht so wenige, die, glaube ich, sich auch mal fragend angeguckt haben und gesagt haben, der Matcher, wo, also nicht, wo spielt er genau, aber so in die Richtung auf jeden Fall, die konnten erstmal so gar nichts anfangen und ich fand, so jetzt die ersten Auftritte von ihm, er wurde ja ein Stück weit auch langsam angeführt, die waren schon sehr vielversprechend. Also erster Einsatz dann wieder Anfang März gegen Bremen. Ich habe extra nochmal nachgeguckt, da waren 16 Minuten, die er da gespielt hat. Dann gegen Frankfurt 25 Minuten, jetzt gegen die Bayern 68 Minuten. Also der BVB hat angekündigt, ihn langsam wieder heranführen zu wollen, dass man da nicht wieder irgendwas riskiert. Und ich finde, das ist bis hierhin sehr, sehr gut gelungen. Und ich hätte ihn, glaube ich, gegen Bayern auch noch länger auf dem Platz. Der hätte ruhig auch länger noch auf dem Platz stehen können. Der hat einen sehr guten Eindruck gemacht und wie du schon sagst, ich glaube, man kann es ihm nur wünschen, dass er jetzt einfach verletzungsfrei bleibt, dass die Hüfte nicht wieder Probleme macht und dann, glaube ich, gehe ich da auch mit deiner Einschätzung mit, dass er im Saisonfinish noch sehr, sehr wichtig werden kann.
Ja, definitiv. Also er hat die Fähigkeiten eines
Bellinghams.
Neudeutsche Ja, gut, da ist die Messlatte jetzt natürlich ganz hoch gelegt. Klar, logischerweise, er ist gekommen, als Bellingham gegangen ist. Man hat natürlich auch diese Überlegung im Kopf gehabt, dass er so ein bisschen diesen Aktionsradius, ich will jetzt nicht sagen, ich glaube, es ist unmöglich, einen Jude Bellingham 1:1 zu ersetzen. Das wäre unfair für jeden Spieler, dem man dieses Etikett anheften würde. Aber diesen Aktionsradius, die Wege, die Jude Bellingham macht, und die waren ja relativ breit. Das heißt, der war defensiv zu finden, der war tatsächlich in der klassischen Mittelfeldzentrale zu finden, der ist mit nach vorne gegangen, selbst in den Abschluss gegangen. All dies ist etwas, was Felix Metscher auf seine Art auch leisten kann. Er ist so ein sogenannter Box-to-Box-Spieler, erinnert mich so ein bisschen an Paul Pogba, von der Art und Weise, wie er denn spielt. Und deshalb, also ich habe damals gesagt, als der Transfer zustande gekommen ist, das ist eine Aktion, die Sinn macht aus Sicht von Borussia Dortmund. Und möglicherweise werden wir es ja tatsächlich auch nachhaltig jetzt auf dem Platz endlich mal erleben. Das ist eine gute Verpflichtung, ist, hab ich immer gesagt. Ja. Ich bin nach wie vor davon überzeugt, dass es auch gut aufgehen wird für beide Seiten.
Ja, dann hoffentlich wie Paul Pogba, aber nur auf dem Spielfeld, nicht abseits. Das wäre, glaube ich, sehr, sehr gut für den BVB.
Das stimmt.
Ja, ja. Aber ohne Zweifel ein vielversprechender, fast schon Neutransfer, der da im Winter wieder oder kurz nach Weihnachten dazugestoßen ist. Olli, lass uns mal zu einer Personalie kommen, über die wir letzte Folge schon ausführlichst gesprochen haben.
Ja.
Und zwar über Sven Mislintat. Denn letzte Woche haben wir schon darüber berichtet, die Anzeichen für eine BVB-Rückkehr verdichten sich so etwas. Und wie dicht sind sie denn jetzt schon, Olli?
Ja, sie verdichten sich und verdichten sich und es scheint so zu sein, dass da vielleicht, wie heißt das so schön, in Bälde mit etwas Verkündbarem gerechnet werden könnte. Sprich, die Rückkehr von Sven Mislintat zum BVB, die scheint immer konkreter zu werden. Und der Hintergrund dieser Geschichte ist ja auch ganz klar. Wir sind mittlerweile ja schon im April und das heißt, die Planung im Hinblick auf die kommende Saison, die muss so langsam, wenn sie denn nicht schon begonnen hat, was irgendwo auch zumindest was dieses Stadium von Ideen angeht, dem BVB zu wünschen gewesen wäre, die muss jetzt so langsam vorangetrieben werden. Und diese Kaderplanung, dieses Schauen, wer könnte dem BVB auf welcher Position helfen, genau diese Attitüde verkörpert natürlich Sven Mislintat und die macht ihn natürlich auch so interessant, dass Hans-Joachim Watzke, der ja jetzt dabei ist, dieses Konzept zu erarbeiten, wie Borussia Dortmund sich neu aufstellen wird, dass Hans-Joachim Watzke schon relativ früh auf diese Idee gekommen ist, wieder auf Sven Mislintat zu setzen. Manni, es ist allerdings immer noch nicht so hundertprozentig klar, in welcher Position Sven Mislintat dann wieder zum BVB kommen soll. Da gibt es offenbar auch unterschiedliche Quellen von Informationen, die wir Journalisten dann so abgreifen können. Also nach meinen Recherchen ist die Überlegung eher, ihn nicht auf einer Direktorenebene anfangen zu lassen, was er dann natürlich wäre, sollte er beispielsweise Sportdirektor werden, sondern ihn möglicherweise auch in beratender Funktion beginnen zu lassen. Das hätte natürlich den Vorteil, dass er im Prinzip jederzeit schon anfangen könnte, denn die Zeit drängt im Hinblick auf die Personalplanung für die kommende Saison. Aber Manni, man muss natürlich, um dann endgültig zu sagen, so, das ist jetzt Sven Mislintat, er ist wieder beim BVB und er arbeitet in dieser Position, muss man natürlich vorher ein paar andere Entscheidungen treffen. Und die Entscheidung, die zuallererst zu treffen ist, ist dann, wer rückt denn in die Geschäftsführung auf und verantwortet auf Geschäftsführungsebene den Sport? Sehr wahrscheinlich wird es Sebastian Kehl sein, aber es ist halt immer noch nicht spruchreif. Ja. Und solange das nicht spruchreif ist, bleiben natürlich auch andere mögliche Personalien, wie beispielsweise die von Mislintat, so ein bisschen, ja, ich sag mal, in der Schwebe.
Ja, absolut. Also meine Infos sind auch so ein Stück weit, wie gesagt, dass sich's verdichtet, da gebe ich dir recht. Und ja, so wie ich das jetzt auch alles einschätze, würde der BVB eben sehr, sehr gerne zuerst diese Watzke-Nachfolge klären oder bekannt geben und dann sozusagen eine Stelle, eine geeignete Position für Sven Mislintat finden. Mich verwundert tatsächlich so ein Stück weit, dass das mit Sebastian Kehl irgendwie ja nicht so richtig in die Puschen kommt, um ehrlich zu sein. Also klar ist er im Gespräch, ist glaube ich ein aussichtsreicher Kandidat, wir haben darüber gesprochen, er traut sich's zu. Wir Journalisten, wir haben leider nichts zu sagen, aber ich glaube, Olli und ich zumindest, ich traue es ihm auch zu, dass er das machen kann. Wie gesagt, nicht in der Funktion, die Hans-Joachim Watzke eingenommen hat, vielleicht so ein bisschen verändert, aber dass sozusagen ja dann ein Posten Sportdirektor oder technischer Direktor ja eventuell dann frei wird für Sven Mislintat, vielleicht auch als beratende Funktion, und das ist eben noch offen. Trotzdem, wie gesagt, sie würden, glaube ich, erst diese Nachfolgeposition klären, dann Sven Mislintat eine Position geben. Und ein bisschen verwundert es mich, dass man das vielleicht gar nicht schneller hinbekommt mit Sebastian Kehl. Aber wir sitzen natürlich jetzt auch nicht tagtäglich im Büro mit Watzke und Kehl zusammen und wissen, was die besprechen. Also vielleicht sind die ja in ihren Planungen schon viel, viel weiter. Aber das ist so der Stand.
Also die
Sven Mislintat,
genau,
und BVB, das wird wohl etwas, nur welche Position, das ist eben noch offen.
Das ist ganz klar. Und nochmal ganz kurz zu Sebastian Kehl und seiner, ich sag mal, sehr wahrscheinlichen Beförderung hin zum Geschäftsführer Sport. Die würde ja nicht bedeuten, dass er sozusagen dann auch die volle Machtfülle hätte. Nee. Die gleiche Machtfülle hätte wie Hans-Joachim Watzke, der ja auch Vorsitzender der Geschäftsführung wäre. Er würde in die Geschäftsführung Sebastian Kehl aufrücken, würde dort den Sport verantworten. Und also nach meinen Informationen ist angedacht, tatsächlich relativ flache Hierarchien dann auch in der Geschäftsführung zu schaffen, sprich auf einen neuen Vorsitzenden zu verzichten. Gut möglich, dass einer der Geschäftsführer dann so etwas wie ein Sprecher wäre. Das wäre auch zeitgemäß, denke ich. Ich glaube ohnehin, dass so die Zeiten der ganz großen Alleinherrscher im Profifußball auch vorbei sind.
Das wünscht sich ja, glaube ich, auch jeder Fan.
Dem sollte man auch Rechnung tragen. Nein, das ist ganz klar. Und zum anderen wäre natürlich auch, nehmen wir mal an, man würde jetzt beispielsweise Sebastian Kehl zum Vorsitzenden der Geschäftsführung machen oder man würde beispielsweise Carsten Kramer, den anderen Geschäftsführer, zum Vorsitzenden machen. Die Fußstapfen, in denen beide dann, je nachdem, es könnte ja nur einer werden, aber die Fußstapfen, in denen derjenige dann treten würde, die von Hans-Joachim Watzke, die wären sehr, sehr groß. Ich glaube, das wäre eine fatale Entscheidung. Man muss jetzt natürlich schauen, kann Sebastian Kehl mit einer Rückkehr von Sven Mislintat leben? Ja. Wenn ja, in welcher Position? Das muss alles abgearbeitet werden. Man sollte sich, finde ich, auch nicht mehr allzu viel Zeit lassen.
Nee.
Denn wie gesagt, man muss schnell aus den Puschen kommen, was die Planung des Kaders im Hinblick auf die kommende Spielzeit angeht. Aber das sind so die Aufgaben, die derzeit abgearbeitet werden.
Sehr interessanter Aspekt übrigens, ich auch noch in dieser Thematik ganz spannend finde. Mislintat ist ein sehr, sehr großer Fan von Augsburg-Trainer Jestorup. Der wollte ihn einst mal nach Stuttgart lotsen, habe ich gehört, also mehrfach. Ist ja dann auch insofern für eine etwaige Terzic-Zukunft spannend. Aber ich glaube, wir müssen keine Diskussion darüber aufmachen. Ich glaube, wenn Terzic, und das hat man ja gegen München gesehen, weiterhin die Mannschaft so gut unter Kontrolle hat und die Mannschaft das auf dem Feld bringt, dann kann es auch sehr, sehr gut weitergehen,
also
mit Edin Terzic.
Definitiv. Also wenn die Leistung, die die Mannschaft da in München gezeigt hat, der Maßstab für die kommenden Wochen sein wird, ich glaube, dann wird es keine Trainerdiskussion im Sommer nach Saisonende geben. Ich glaube, die wird es geben. Da muss man nun wirklich kein Prophet sein, sollte der BVB diese Champions League Qualifikation nicht schaffen. Und wenn man sie schaffen würde, dann würde es, glaube ich, trotzdem aus Sicht von Edin Terzic nicht schaden, wenn man es auch souverän schaffen würde. So würde ich das momentan einschätzen. Aber sagen wir mal so, da gibt es ja jetzt auch noch tatsächlich viele Herausforderungen in den kommenden Wochen, wo man diesbezüglich dann, sagen wir mal, auch wir beide an Schlauheit gewinnen werden.
Was ich übrigens auch sehr, sehr, sehr stark finde, ist, dass Edin Terzic überhaupt so die Kurve mit dem BVB bekommen hat. Weil, ich muss ganz ehrlich sagen, als diese Diskussion kurz vor Weihnachten entflammt ist, war ich schon sehr, sehr skeptisch, ob das wieder funktionieren könnte. Und jetzt, wenn man beispielsweise auf diese Rückrundentabelle guckt, die jetzt auch nicht wahnsinnig aussagekräftig immer ist, aber ja doch schon einen sehr guten Trend abzeichnet, liegt der BVB auf Platz 2 mit 23 Punkten. Nur Leverkusen war besser. Die hatten 28 Punkte bislang. 7 Siege hat der BVB gesammelt, 2 Unentschieden und nur eine Niederlage. Ich glaube, das ist schon sehr, sehr vorzeigbar. Ja. Zumal man ja jetzt erst gegen Frankfurt und dann jetzt auch noch, vor allem jetzt gegen die Bayern, gegen ein Team von oben gewinnt. Konnte und nach dem Topspiel ist sozusagen vor dem Topspiel, denn am Wochenende wartet ja auch schon der VfB Stuttgart auf die Dortmunder und da hat Schwarz-Gelb ja nicht allzu gute Erinnerungen, wenn man ein paar Monate zurückguckt. Ich glaube 11.11. war es und dann gleich 2 Wochen später im Pokal, als man da ausgeschieden ist im Achtelfinale. Und ich weiß nicht, wie präsent bei dir das Spiel noch ist, Olli, aber gerade in diesem Bundesligaspiel, als der BVB 1-2 nur in Anführungszeichen verloren hat, da wurde der BVB tatsächlich hergespielt wie selten zuvor, muss ich ganz ehrlich sagen, in der Saison.
Definitiv. Also ich habe auch noch tatsächlich weitere schlimme Erlebnisse, die Borussia Dortmund mit dem VfB Stuttgart hatte, im Kopf. Also einmal tatsächlich, Edin Terzic wurde zum ersten Mal Cheftrainer bei Borussia Dortmund, weil der BVB zu Hause, ich glaube, das war irgendwie ein 1-5, Lucien Favre war Trainer, völlig kollabiert ist. Und dann gab es ja noch dieses unfassbare Unentschieden in der vergangenen Spielzeit, was dem BVB im Nachhinein möglicherweise auch den Titel gekostet hat. Also Stuttgart ist irgendwie kein gutes Omen für Schwarz-Gelb. Ich bin mal sehr gespannt, wie die Mannschaft sich da verkaufen wird. Würde gerne eins noch mal im Hinblick auf Edin Terzic sagen. Du hast völlig recht, in der Winterpause gab es viel, viel Anlass dazu, skeptisch zu sein. Terzic selbst hat aber immer wieder darauf verwiesen, hey, für mich ist das nichts Neues. Ich habe in der vergangenen Saison mit dieser Mannschaft auch schon mal die Kurve gekriegt. So. Und wenn man die Ergebnisse jetzt sieht, das kann man sagen, okay, die ersten Spiele waren gegen Gegner, die durchaus schlagbar waren, die jetzt nicht zur Spitzengruppe der Liga zählten. Aber wenn man die Ergebnisse jetzt sieht, plus die Leistungssteigerung, Frankfurt, Bayern, München, wer weiß, vielleicht wird er nochmal recht behalten und nochmal so eine Rückrunde wie in der vergangenen Spielzeit hinlegen. Vielleicht sollte man irgendwie personell dann mal in die Richtung überlegen, ob man vielleicht nur für die Hinrunde einen neuen Trainer verpflichtet und in der Rückrunde dann wieder Edin Terzic machen lässt.
Ja, vielleicht dann auch mit neuem Schwung, dann macht er ein halbes Jahr schon Urlaub und dann kommt er nach Weihnachten wieder Weihnachtsmann wieder und sorgt wieder für eine geniale Rückrunde. Wer war's? Spannend.
Genau. Guter das Punkt, ist doch mal ein Vorschlag, ne?
Ja, absolut. Absolut. Da hast du recht. Also, Samstag 18:30, glaube ich, ist es. Topspiel gegen den VfB Stuttgart. Sehen wir uns, Olli, oder bist du wieder mit Leverkusen unterwegs?
Nein. Ich glaube, der Fisch ist gegessen, was die deutsche Meisterschaft angeht. Ja. Ich kann mich jetzt wieder voll und ganz auf den BVB konzentrieren und sozusagen Stuttgart ist, das wird hart. Vielleicht gibt es auch ein richtig geiles Spiel, das muss man mal sagen, so wie der VfB Stuttgart spielt. Und gleichzeitig ist es natürlich auch sowas wie ein Durchlauferhitzer für den BVB, Manni. Denn kurz danach gehen wir ja auf Reisen, gehen nach Madrid, Viertelfinal-Hinspiel im Wanda Metropolitano bei Atletico. Also da freue ich mich auch schon drauf. Das werden tolle Wochen, die jetzt auch auf uns beide warten und auf euch da draußen natürlich auch, liebe Zuhörer.
Natürlich. Das sowieso. Übrigens noch an euch da draußen, vielen Dank für ein paar sehr, sehr schöne Nachrichten, für Feedback, was ich bekommen habe zum Podcast von Olli und mir. Viele von euch fanden auch das Quiz sehr gut. Also Olli, ich glaube, das zeigt, das können wir bei nächster Gelegenheit auch gerne mal wieder verankern. Das kommt sehr, sehr gut an, dass man da mit rätseln kann. Und ihr schickt ja auch immer fleißig Fragen. Ich muss einfach zugeben, dass das kam in letzter Zeit etwas zu kurz. Letzte Woche durch diese Spezialfolge. Ja. Aber ich habe ein paar auf der Liste und ich würde sagen, das machen wir dann ab nächster Woche mal wieder intensiver, dass wir pro Folge ein, zwei Fragen von euch da draußen mit reinnehmen. Ich möchte euch nur sagen, wir vergessen euch auf keinen Fall. Wir notieren uns die mit und da sind auch immer sehr, sehr gute Ideen auch drin, die uns dann wieder so ans Nachdenken oder zum Nachdenken bringt. Also gerne auch weiterhin mehr davon und nächste Woche widmen wir uns, würde ich sagen, mindestens so ein, zwei Fragen wieder von euch da draußen. Vielen Dank auf jeden Fall.
Ja, in diesem Sinne, boah, was soll ich noch anfügen? Irgendwie gar nichts mehr. Ist eigentlich alles gesagt, Manni.
Ne? Sehr schön. Dann kann man noch Ostereier suchen an dem Montag? Wahrscheinlich ist schon durch, ne?
Also sagen wir mal so, ich bin nicht dabei gewesen, als die Ostergesetze geschrieben worden sind,
ja.
Aber du kannst es ja nochmal versuchen, also ich würde es nicht tun, hier regnet es, ja. Ich weiß nicht, wie bei dir das Wetter ist.
Nee, bei mir geht's, aber ich bin mir sicher, wenn ich jetzt bei meinen Nichten wäre, die suchen immer noch, also die kommen da gar nicht mehr raus, die werden sich morgen wundern, wieso keine Eier im Garten liegen, also ja, für die könnte jeden Tag Ostern sein, nee, von daher.
In diesem Sinne.
Ja,
wenn
macht
der
euch eine
BVB
schöne Woche.
Dann auch immer gewinnt in München, dann hätte ich auch nichts dagegen.
Sehr gut. Olli, einen schönen Abend dir. Euch da draußen natürlich auch.
Dir auch.
Und
schöne Woche.
Bis spätestens und bis bald. Samstag. Ciao.